ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei MDR Kultur. Wir sprechen über den Roman Heinz Labenski und seine Sicht auf die Dinge von Anja und Michael Zokos. Erschienen ist dieses Buch im Verlag Drömer und ich bitte Sie nun um einen herzlichen Applaus für Professor Michael Zokos.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
Ich bin Bastian Wirzjoch, Reporter bei MDR Kultur. Ich möchte Ihnen eine knappe Skizze liefern der beiden Autoren. Es haben zwei Menschen dieses Buch geschrieben. Professor Michael Zokos, geboren 1967 in Kiel. Solche Angaben sind wichtig bei diesem Buch. Sie werden es merken, ist Professor für Rechtsmedizin. Die Forensik ist sein Spezialgebiet. Professor Zokos war von 2007 bis 2023 der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité und er ist erfolgreicher Sachbuch- und Romanautor und in dieser Funktion jetzt auch auf dieser Bühne. Und dieses Buch ist geschrieben worden gemeinsam mit Anja Zokos, der Ehefrau, geboren 1973 in Oschatz. Anja Zokos hat den Großteil ihrer Kindheit und ihrer Jugend in Moskau verbracht, weil deren Eltern dort im diplomatischen Dienst der DDR beschäftigt waren. Kurz nach der Wende kam die Familie zurück nach Ostdeutschland und Anja Zokos lebt heute wie Michael Zokos in Berlin. Unser Ziel, meine Damen und Herren, besteht darin, Ihnen einen möglichst genauen Eindruck dieses Buches zu vermitteln, ohne Ihnen allerdings zu viel zu verraten. Kleines Wort zu der Entstehung dieses Buches, Herr Zokos. Da heißt es im Klappentext, bei forensischen Untersuchungen verstorbener DDR-Bürger und damit verbundene Nachforschungen zu historischen Kriminalfällen stieß Michael Zokos auf unglaubliche Geschichten, die er staunend seiner Frau erzählte und schließlich beide dazu inspirierten, gemeinsam einen Roman zu schreiben. Was waren das für historische Kriminalfälle?
Also es war tatsächlich so, dass ich 2015, 2016 in meiner Funktion als Rechtsmediziner, damals noch als Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Charité, in oder für die thüringische Staatskanzlei Exhumierungen ehemaliger DDR-Bürger durchgeführt habe. Und zwar insbesondere von Angehörigen einer relativ geheimen Einheit der Grenztruppen, die offensichtlich in den 70er Jahren dafür eingesetzt wurden, Nazi-Raubgold zu bergen, Raubschätze. Und in dieser Einheit, das waren alles junge Männer, sind innerhalb von weniger als 3 Jahren über 25 verstorben. Alle Anfang 20 bei Unfällen, bei Suiziden. Und da haben die Familien der Betreffenden schon immer gesagt, das kann nicht sein, das ist ausgeschlossen. Der hat sich nicht umgebracht, der hatte in 2 Jahren einen Job und er sollte die Schreinerei seines Vaters übernehmen und so weiter. Und irgendwas stimmte da nicht. Und bei diesen Untersuchungen habe ich natürlich auch mit Zeitzeugen gesprochen, die mir teilweise sagten, ich konnte es aber nicht überprüfen. Ja, wissen Sie was, Herr Zokos, das Bernsteinzimmer, das haben wir damals geborgen. Das haben wir damals tatsächlich geborgen. Das ist dann aber beim VEB Bernsteinschmuck in Riebnitz-Dammgarten zerlegt worden und für die DDR-Devisen verwendet worden. Das waren also solche Geschichten, die sich schlüssig anhören, denn das Bernsteinzimmer ist nie gefunden worden, aber der Beweis, der blieb immer schuldig. Und das hat mich so ein bisschen an Forrest Gump erinnert. Da waren auch noch andere unfassbare Geschichten, wo ich nicht weiß, was ist der wahre Kern, was nicht. Und das war aber eben diese Inspiration für das Buch, weil ich dachte, eigentlich völlig egal, ob es stimmt oder nicht, das ist eine schöne Geschichte. Das ist eigentlich Forrest Gump in der DDR.
Ja. Und wir werden uns gemeinsam mit Heinz Labenski, der titelgebenden Figur dieses Romans, auch tatsächlich dann auf die Suche machen nach besagtem Bernsteinzimmer. Heinz Labenski, lassen Sie uns dieser Figur ein bisschen annähern. Heinz Labenski ist 79 Jahre alt und geboren in einem Dorf in Briesen in der DDR. Was können Sie uns mehr sagen zu Ihrer Hauptfigur?
Also er ist ein sehr schlichter Mensch, der aber das Herz auf rechten Fleck hat. Angelehnt tatsächlich an Forrest Gump, das heißt alle Fans und Faninnen, um es mal so zu sagen, von Forrest Gump, werden diese Figur auch mögen. Der hat das Herz am rechten Fleck, aber ist eben nicht besonders schlau. Er ist noch während der Grundschule abgegangen, weil er als förderungsunfähig von den zuständigen Behörden der DDR erachtet wurde und hat eben gar keine Schulausbildung gemacht, aber ist eben, wie es der Zufall so will, eigentlich immer am richtigen Ort zur falschen Zeit eigentlich. Und wie gesagt, er hat das Herz am rechten Fleck und das macht ihn auch so charmant und die Person so liebenswert.
Ich habe mir Attribute hier aufgeschrieben. Es ist ein stinknormaler Kauz, schulbildungsunfähig, förderungsunfähig, Intelligenz gemindert. Warum haben Sie sich für so einen Antihelden entschieden?
Weil das mal der tatsächlich, genauso wie das Buch natürlich, ich schreibe eigentlich Thriller, Rechtsmedizin-Thriller, ja. Und dieses Buch ist ja eher ein Roadmovie oder auch eine Liebesgeschichte. Ja. Das kann man sich eigentlich aussuchen, weil es eigentlich spannend ist, mal eine Figur ganz anders anzulegen als meine sonstigen Protagonisten. Das sind in der Regel studierte Leute, die in der Rechtsmedizin unterwegs sind, die auch so denken wie ich. Und das war einfach spannend, mal so ein bisschen zu überlegen, wie würde man, wenn man naiv und ungebildet ist, mit Situationen durchgehen? Und das macht ja auch den Reiz beim Schreiben aus. Der stolpert eigentlich so durch das Leben und durch historische Ereignisse.
Ja, mit den Augen eines Kindes
geht
er durch die Welt.
Genau.
Ja. Okay. Dieses Buch hat einen Erzählrahmen. Das ist eine reale Reise des Heinz Labenski. Und ein zweiter Rahmen, will ich sagen, das ist die Lebensgeschichte von ihm, der sozusagen auf seiner Reise sein Leben erzählt, das ja auch eine Reise war. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise von Heinz Labenski, die startet in einem Seniorenheim in Erfurt, weil er einen Brief bekommen hat von der Tochter seiner einzigen Freundin in seinem Leben. Und dann?
Also ich bin ja ein großer Fan von so Filmen, die damit anfangen, wenn ein älterer Mensch, Mann oder Frau, von seinem Leben erzählt. Das finde ich bei Filmen immer toll. Bücher gibt es da nicht so viele, aber das ist, finde ich, ein gelungener Einstieg immer. Man geht dann so in die Jugend des Protagonisten zurück und Heinz Labenski ist eben kurz nach dem Krieg geboren in Briesen, in diesem Dorf im Brandenburgischen geboren und hat da seine große Jugendliebe Rita kennengelernt. Ein Mädchen, was offensichtlich, der Vater war wahrscheinlich sowjetischer Soldat, die hat so Mandelaugen und sieht so ein bisschen mongolisch aus und deshalb sind die beiden eigentlich so die Außenseiter im Dorf. Und die helfen sich aber aus, sie hilft ihm in der Schule und er hilft ihr, wenn es darum geht, dass ihr prügelnder Vater sie verfolgt, wenn sie sich verstecken muss. Und das ist eigentlich eine ganz enge Beziehung, ähnlich wie Forrest Gump und Jenny. Aber irgendwann verlieren sich aus den Augen. Irgendwann wird sie groß, reif und sagt, ich hau ab, ich gehe nach Berlin, ich habe hier auf dem Dorf nichts mehr zu verlieren. Und er bleibt eben da und denkt aber die ganze Zeit, dass sie bestimmt irgendwann wiederkommt. Die steht am nächsten Wochenende hier vor mir und das, was er empfindet, ist Liebe, das weiß er aber nicht. Aber sie empfindet eben keine Liebe für ihn, sondern eher Mitleid und sowas wie Freundschaft.
Genau, und 1975 aber, das stellt sich heraus, verschwindet Rita spurlos. Und die Tochter dieser einzigen besten Freundin schreibt dem Senior Heinz einen Brief und lädt ihn ein, nach Rostock-Warnemünde zu kommen, ins Hotel Neptun. Das gibt's immer noch.
Ich bin auch gar nicht auf Ihre Frage eingegangen, fällt mir jetzt ein, wo Sie das sagen. Also, es ist tatsächlich so, er sitzt in einem Erfurter Seniorenheim, bekommt einen Brief. Und in diesem Brief steht, ich bin die Tochter von Rita Warnetzke. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter und es ist in Berlin in einer Klärgrube ist ein Skelett gefunden worden, was in den 1975er Jahren offensichtlich da abgelegt wurde. Aufgrund der Fasern der Hose und so konnte man das eben genau datieren und ich glaube, es handelt sich um meine Mutter und ich würde gerne mit Ihnen über meine Mutter sprechen. Ich bin in Rostock-Warnemünde im Hotel Neptun. Ich würde gerne mit Ihnen über meine Mutter sprechen. Und für ihn ist das natürlich eine willkommene Abwechslung, der eigentlich nur in seinem Feierabendheim seine letzten Lebenstage fristet. Und er setzt sich eben in einen Flixbus und fährt von Erfurt Richtung Rostock-Warnemünde und trifft auf dieser Fahrt, auf diesen verschiedenen Stationen immer wieder Mitreisende, Passagiere, denen er
Geschichten aus seinem Leben erzählt. Und das sind eben diese Geschichten, die mir bei diesen Untersuchungen für die Thüringische Staatskanzlei erzählt wurden, wo ich selbst so fasziniert war und dachte, wow, egal ob es stimmt oder nicht, das ist eine gute Geschichte.
Und war die Leiche aus der Klärgrube auch ein realer Fall in Berlin?
Das war ein realer Fall in Berlin, das war. Und da bin ich auch auf diese Idee gekommen, diese Verknüpfung zu haben, weil da eben auch diese Fasern genau untersucht wurden von der Hose und das eben aus der DDR-Zeit war und das genau datiert werden konnte. Das ist tatsächlich aber das ist das einzig Rechtsmedizinische eigentlich, dass das ein echter Fall ist, ja.
Und die Gesprächspartner auf dieser Busfahrt, das sind natürlich keine zufälligen Figuren, sondern die geben auch alle was her, ja. Also er spricht erst mit Kindern, er spricht mit einem ehemaligen Flüchtling aus dem Südsudan und mit jemandem, der wirkt wie Carsten Maschmeyer, der Unternehmer und bekannte Ehemann. Warum diese Figuren und welche Funktion erfüllen die in ihrer Geschichte? Denn die erzählen ja auch ihre Geschichten.
Ja, und die holen dann natürlich bei Labenski oder die holen Labenski an ganz bestimmten Punkten ab. Das heißt, bei den Kindern, da hat er Assoziationen, da erzählt er eigentlich so aus seiner Kindheit die Geschichte, wie er mit Rita die Kindheit erlebt hat. Bei der jungen Frau aus dem Südsudan, die geflohen ist, der erzählt er eine Geschichte, die mir auch so erzählt wurde, nämlich dass die in den 70er Jahren die RAF-Terroristen Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und Andreas Bader über den Berliner Flughafen Schönefeld nach Jordanien geflogen sind. Das ist auch teilweise belegt, dass die da in ein Camp...
Das ist belegt.
...in ein Camp sind. Ja, aber es ist nicht genau belegt, was sie noch in der DDR gemacht haben. Und mir hat jemand erzählt, ich habe damals diese drei gefahren. Ich habe die in der DDR gefahren und diese Geschichte habe ich dann eben aufgenommen. Diesen Nachmittag, den er mit den drei Terroristen verbringt und eben überhaupt nicht weiß, wer das ist. Dass erst 30 Jahre später irgendwie, als ein RAF-Bericht im Fernsehen kommt, merkt, ey, das sind doch die Typen von damals, aus den 70er Jahren, die ich da rumgefahren habe. Und da ist Heinz Labenski auch tatsächlich dabei, als das Symbol für die RAF gefunden wird. Er hat nämlich einen Moschkwitz, so einen sowjetischen Geländewagen, sich angeeignet sozusagen. Und da ist ein großer roter Stern drauf. Und Andreas Bader findet in seinem Kofferraum eine Kalaschnikow und fuchtelt damit rum. Und Heinz Labenski nimmt ihm die Kalaschnikow weg und legt sie auf diesen roten Stern. Und dann kommt Ulrike Meinhof und ist völlig fertig und macht ein Foto davon und sagt, das ist ein Symbol. Aber, das ist mir auch bewusst, in Wirklichkeit ist es keine Kalaschnikow bei der RAF, sondern eine Maschinenpistole von Heckler und Koch. Das ist übrigens der größte Fehler, wie ich recherchiert habe, der RAF selbst, weil das natürlich die Waffe des Klassenfeindes ist, die man nie nehmen sollte. Aber so habe ich mir gedacht, so könnte er eigentlich auf diese Idee gekommen sein. Oder auch die RAF. Der stolpert einfach durch die Geschichte.
Da bekommen Sie genau den richtigen Eindruck. Also das sind die Episoden in dem Leben von Heinz, die er eben in diesem Flixbus dann seinen verschiedenen Gesprächspartnern erzählt. Und es geht los, da erzählt er den Kindern, wie er mit 25 Jahren als Heizer gerät in eine Spezial-Stasi-Ausbildungsstätte. Da sind nur 10 Kinder untergebracht. Was können Sie uns zu diesem Einsatz sagen?
Also es gab ja es tatsächlich, dass in der DDR, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die mir ihre eigene entsprechende Geschichte erzählt haben, dass Kinder von Staatsfeinden, von Staatsflüchtlingen, von Inhaftierten in Heime, in Heimen lebten, ausgebildet wurden, auch teilweise von der Stasi und auch so als Schläfer im Westen infiltriert wurden. Das ist tatsächlich belegt, dass es solche Fälle gab. Und das ist natürlich für uns, denke ich mal, eigentlich unglaublich sowas, nicht? Dass man Kinder wirklich regelrecht abrichtet. Und das war so eine Geschichte, die ich damit habe einfließen lassen, dass eben Heinz Labenski da rein stolpert in so ein Heim und mitkriegt, was eben da mit den Kindern geschieht. Und eben auch auf die Spur der Direktorin dieses Heimes kommt, die eine sehr dunkle Vergangenheit auch in der NS-Zeit hat. Also das ist tatsächlich eine Reise, nicht nur durch die Gegenwart der Bundesrepublik, sondern eben auch die Geschichte der DDR, aber auch die deutsche Geschichte zur Nazi-Zeit. Eigentlich einmal so ein Rundumschlag.
Es sind Begegnungen mit Prominenten und mit dem Weltgeschehen. mit dem Weltgeschehen, kann man sagen. Auf die Bader-Meinhof-Bande sind Sie jetzt selber schon gekommen. Kleine Nachfrage, aber das ist Fiktion jetzt mit dem Logo und der Waffe.
Das
haben Sie sich
Fiktion,
ausgedacht.
Ja, okay. Das ist Fiktion,
nur,
ja.
Nur um sicher zu gehen. Und dann geht's tatsächlich Richtung Bernsteinzimmer. Das ist dann eine weitere große Episode. Da wird er, also Heinz Labenski ist einer, der eigentlich nicht aktiv irgendwie was entscheidet, sondern eher immer so in Situationen gerät, kann man
richtig,
sagen.
Richtig.
Und da sitzt er in einer Kneipe und guckt Fußball und trifft auf Paul Enke. Das ist die seltsamste Figur, erlaube ich mir zu sagen, in Ihrem Roman. Was ist das für einer?
Also Paul Enke gab es wirklich. Es gibt ein Buch, das heißt Paul Enke, Bernsteinzimmer-Report. Der war in den 70er Jahren von der Stasi beauftragter Bernsteinzimmerjäger. Der hat die ganze DDR auf den Kopf gestellt, auf Spuren nach dem Bernsteinzimmer. Und das gibt ein Buch, das ist unheimlich spannend, wo er überall gesucht hat. Und diese Figur habe ich mir überlegt, wäre doch eigentlich, wenn es wirklich so ist, wie mir erzählt wurde, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, dass das Bernsteinzimmer von dieser Einheit der Grenztruppen gefunden wurde und dann in Riebnitz-Damgarten zerlegt wurde, das würde ja erklären, warum es nie gefunden wurde. Und die beste Geschichte, die man natürlich erfinden könnte als Staat, als Stasi, als DDR ist, dass man einen staatlichen Bernsteinzimmerjäger hat. Denn das ist natürlich die beste Voraussetzung zu sagen, wir suchen immer noch danach, wir haben es nicht gefunden. Und auch der große Bruder, die Sowjetunion, wird dann nie fragen, wo ist das eigentlich abgeblieben. Das ist so der Hintergrund.
Ich finde den Schauplatz der Suche spannend. Das ist in der Nähe von
Karin
Berlin.
Karin Hall, genau. Das ist in
Karin Hall, ja.
Karin Hall,
das,
genau.
Was war das für ein Ort?
Karin Hall ist in der Schorfheide, so 80 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen. Da hat Hermann Göring, der ja nun in verschiedenen Funktionen einer der größten Nazis und größten Kriegsverbrecher überhaupt war, seine Residenz gehabt. Sowas wie so ein Jagdschloss. Und Karin hieß seine erste Frau. Und Karin Hall, das klingt so ein bisschen wie Valhalla und so. So der ganze Germanenkult und so ein Quatsch. Und der hat da dieses Riesenanwesen ausgebaut. Das war voll mit Kunstschätzen. Da gibt's auch Fotos im Internet, da gibt's auch Bücher. Da war alles drin. Raubkunst, die teuersten Gemälde, alles aus Gold. Und der hat da residiert wie so ein Fürst. Und irgendwann dann aber, als die Rote Armee kam, das alles in die Luft jagen lassen. Aber da ist auch immer wieder vermutet worden, dass dort das Bernsteinzimmer zwischengelagert wurde, dass sich dort aufhielt. Und ich selbst bin Lost Places-Fan. Wer meinem Instagram-Kanal folgt, kennt das auch. Da gibt es nicht nur Sachen aus der Rechtsmedizin oder Bücher, sondern auch Lost Places. Und ich war da auch mal in Karin Hall. Das ist auch tatsächlich irre. Da sind wir noch in so einen Bunker reingestiegen. Da kommt man nicht besonders weit. Wir haben auch kein Gold gefunden oder so. Aber das ist halt so ein Ort mit so einer wahnsinnigen Geschichte, aber auch sehr düsteren Vergangenheit. Und da sucht eben Heinz Labenski nach dem Bernsteinzimmer.
Und haben Sie auch Geschichten nicht verwendet, die Sie gehört haben?
Endlos, endlos.
Ja?
Ja. Also da könnte man...
Was ist nicht reingekommen ins Buch?
Uwe Barschel.
Ja, aber sagen Sie, was war mit dem?
Naja, der ist ja den wollte ich eigentlich dann auch noch im Hotel Neptun in Warnemünde ansiedeln.
In die Badewanne legen.
Da war der ja auch tatsächlich in den 80er Jahren. Und es ist ja auch bekannt, dass die Stasi da die Zimmer, wo dann die deutschen Politiker waren, die dafür irgendwelche Waffendeals oder Devisendeals rüberkamen, dass die verwanzt haben und dann auch entsprechend weibliche Begleitung, die auch erpressbar gemacht hat, begleitet hat da. Und da gibt es auch so ein paar schöne Anekdoten drüber. Das habe ich dann aber rausgenommen, weil das einfach too much gewesen wäre. Aber gibt Möglichkeit für Fortsetzungen, ne?
Wir müssen es noch einordnen. Also Uwe Barschel war Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Genau, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist 1986, meine ich, oder 86 im Hotel Bourivage in der Schweiz,
ja,
unter ungeklärten Umständen gestorben. Da gibt es dieses Foto, wo er in der Badewanne liegt. Das ist natürlich auch rechtsmedizinisch ein Traum der Fall, weil die das natürlich völlig versemmelt haben am Tatort. Die haben wirklich keine vernünftige Tatortarbeit gemacht, keine Fotos, bis auf dieses eine, was ein Sternreporter gemacht hat, der sich reingeschlichen hat, aber keine Polizeifotografen. Da gibt es die ersten Verschwörungstheorien, dass der über Gift in seiner Schuhsohle vom Mossad vergiftet wurde, dass er umgebracht wurde, dass er Suizid begangen hat nach Sterbehilferichtlinien. Also das ist auch der Traum für jeden Rechtsmediziner dieser Fall. Das könnte man auch nochmal machen, ja.
Ja. Jetzt haben es die Journalisten haben ja Etiketten ganz gerne. Ich würde auch gerne Ihrem Roman eins verpassen. Sie haben selber schon zwei von sich aus geliefert. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob wir es hier mit einem Liebesroman zu tun haben.
Also es ist auf jeden Fall jetzt keine klassische Liebesgeschichte, aber es geht schon um die Liebe eines Lebens, ja.
Im Kern sogar.
Im Kern sogar,
mhm. Im Kern sogar, ja. Ja. Und Roadtrip, haben Sie auch selber gesagt.
Genau, Roadtrip. Ich finde Filme, die Roadtrips sind super. Wenn die irgendwie die Protagonisten in einem Auto oder meinetwegen auch mit dem Zug einfach sich auf die Reise machen und nicht wissen, was ihnen unterwegs widerfährt, wo sie vielleicht irgendwann ankommen. Und das ist tatsächlich ein Roadtrip. Er fährt eben von Erfurt über Leipzig, über Berlin und dann eben nach Rostock-Warnemünde.
Ja. Und würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, das ist ein DDR-kritischer Roman?
Nein, ich würde sagen, es ist ein Roman, der das Positive, was es in der DDR gab, und da kommt jetzt meine Frau ins Spiel, sehr klar herausstellt. Das ist überhaupt kein DDR-kritischer Roman, auf keinen Fall, sondern eigentlich das Gegenteil. Dass ich zum Beispiel als im Westen Geborener durch dieses Buch, durch das Schreiben dieses Buches und eben durch meine Frau als Co-Autorin, die in Oschatz in Sachsen geboren ist, in den Anfang der 70er, so viel darüber gelernt habe, dass das vielleicht sogar das schönere Deutschland für Kinder war, die aufgewachsen sind.
Das Motiv der letzten Reise würde ein Literaturwissenschaftler erkennen in ihrem Werk. Als Gerichtsmediziner untersuchen Sie permanent letzte Reisen von Menschen.
Ja.
Gibt es einen Zusammenhang? Hatten Sie den Gedanken schon?
Nein.
Sie sind Profi für letzte Reisen und schreiben ein Buch über eine letzte Reise.
Ja, aber das Buch Heinz Labenski ist natürlich ganz anders als meine anderen Bücher und als das, was ich als Wissenschaftler oder als Rechtsmediziner mache, sondern das ist eher Fantasie und da kann man eben noch eine Schippe drauflegen als in den anderen Belletristikbüchern, die ich schreibe. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber vielleicht ist es ja gar nicht die letzte Reise von Heinz Labenski. Ich meine, der ist 79 Jahre und relativ rüstig. Da kann auch einiges kommen.
Wir wollten ja nicht zu viel verraten, Herr Professor. Aber sagen Sie noch die Rolle von Anja Zokos, Ihrer Frau. Sie haben es gerade schon angeschnitten. Sie haben da gemeinsam gearbeitet. Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich bin mit diesen Geschichten nach Hause gekommen, die ich bei diesen Untersuchungen für die türkische Staatskanzlei gehört habe. Und sie fand das auch alles unglaublich und konnte mir natürlich auch viele geschichtliche Sachen so ein bisschen, jetzt nicht den Inhalt der Geschichten, aber das drumherum bestätigen. Und dann bin ich so ein bisschen eingestiegen und habe gemerkt, das ist eigentlich ein schönes Buch, aber ich kann dieses Buch natürlich nicht erzählen, weil ich nicht in der DDR, oder ich kann es erzählen, aber nicht alleine, weil ich nicht in der DDR groß geworden bin. Ich weiß nicht, was es da für Schokolade gab, was man als Kind für Milch getrunken hat, was man für Spiele gemacht hat, was man für Bücher gelesen hat. Und da brauche ich einen Profi. Und wer bietet sich da mehr an als meine Frau, die eben da tatsächlich groß geworden ist, bis sie dann Ende der 70er nach Moskau ist und dann wieder zurückgekehrt. Und insofern war das auch meinem Verlag sehr lieb, weil ich denen das Konzept präsentiert habe und die aber gesagt haben, oh Zokos, das funktioniert nicht. Als alter Wessi ein DDR-Roman, das funktioniert nicht. Das ist nicht authentisch. Und dann sagte meine Frau irgendwann, biss sich danach auf die Zunge, naja, ich habe ja auch mitgemacht bei einigen Sachen, dann nimm mich doch als Autorin. Die ist aber heute nicht hier. Die will nämlich nirgendwo gezeigt werden oder auftreten oder so. Die biss sich dann auf die Zunge. Aber ich habe gesagt, alles klar. Super, ich frag die Verlegerin. Und dann war das eben als Legitimation auch, dass eben tatsächlich jemand, der profundes Wissen über die DDR hat, mitgeschrieben hat, ja, ganz gut geeignet.
Und hat sich Ihr Bild von der DDR im Zuge dieser Arbeit verändert?
Nein, überhaupt nicht, weil ich als Kind auch schon immer in Ahrenshoop war, am Ostseestrand. Da sind wir immer rübergefahren, da hatten wir Verwandte. Meine Mutter ist in Dresden geboren. Meine Großeltern stammen auch aus Sachsen. Insofern hatte ich da immer auch über Verwandte, die zu uns gekommen sind. Und wenn wir rübergefahren sind, immer einen sehr engen Kontakt. Und mein Bild hat sich nicht verändert. Das war nie jetzt irgendwie in eine Richtung oder in die andere, sondern ich habe ganz klare Kindheitserinnerungen an die Zeit in der DDR, wenn ich da im Urlaub war und wir Verwandte besucht haben. Das hat sich eigentlich nicht geändert, nein.
Letzte Frage, handwerkliche Frage, Recherche. Welche Rolle spielte dabei die Zeitschrift Sibylle?
Also Sibylle ist, ich selber kenne die Sibylle nicht, weil ich als Kind sowas nicht gelesen habe. Aber die Sibylle ist, was ich so mitbekommen habe, ein Spiegel allen dessen, was in der DDR-Kultur so gelaufen ist. Und die ist schon ganz entscheidend.
Und das war ein Fundus auch bei der Recherche.
Das war natürlich ein Fundus bei der Recherche und ich bin da auch auf Namen und Dinge gestoßen, von denen ich vorher nie gehört habe. Also die müsste eigentlich ins Museum, die ganze Reihe der Sibylle, ja.
Michael Tsokos, herzlichen Dank unser Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön, danke. Vielen Dank.
Heinz Labenski und seine Sicht auf die Dinge von Anja und Michael Tsokos. Erschienen ist dieses Buch im Verlag Drömer. Noch einmal ganz herzlichen Dank, Professor Tsokos. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihr Kommen und Ihren freundlichen Applaus. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Buchmesse. Ich bin Bastian Wirzjoch von MDR Kultur. Dankeschön.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.